Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
In den nächsten Tagen beginnt die Aufarbeitung beim Deutschen Fußballbund. Die Aussprache, die Analyse, warum die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist. Seitdem das Aus feststeht, gibt es bereits viele Vorwürfe, Schuldige, Erklärungen. Sportliche Gründe werden genannt wie die Abwehr ist zu schlecht, es gibt keinen richtigen Stürmer. Dazu der Biss fehlt, die Gier und auch Atmosphärisches spielt rein. Das Team sei zerrissen gewesen darüber, ob es Zeichen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar setzen wolle oder nicht. Kommenden Mittwoch, berichten Medien einstimmig, findet nun also in Frankfurt das erste Krisengespräch statt mit dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, mit DFB-Vize und Borussia Dortmund-Chef Hans-Joachim Watzke, mit Bundestrainer Hansi Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Dietrich Schulze-Marmeling ist Fußballkenner, Historiker und Autor. Schon 2019 erschien sein Buch Ausgespielt, die Krise des deutschen Fußballs. Ihn habe ich vorhin gefragt, ob damals wie heute dieselben Knackpunkte gelten oder ob neue nach dem jetzt erneuten Vorrunden aus hinzugekommen sind.
Nein, im Prinzip, im Kern gelten dieselben Knackpunkte. Fangen wir mal mit der hinteren Reihe an. Beim FC Bayern München gibt es 8 Außen- und Innenverteidiger, von denen aber einer nur für Deutschland spielen könnte. Der sitzt aber nur auf der Bank. Bei Borussia Dortmund sind es von 12 6, darunter ja 2, die jetzt auch mit Schlotterbeck und Süle, die bei der WM dabei sind, die aber sicherlich nicht von internationaler Klasse sind. Bei RB Leipzig kommen wir auf 3 und beim Eintracht Frankfurt auf 1 von 12. Ich habe jetzt bewusst mal die Champions League Teilnehmer genommen, die deutschen Champions League Teilnehmer, weil man da ja internationale Erfahrung auf höchstem Parkett sammelt. Also wir haben ganz offensichtlich da auch ein Auswahlproblem. Wir haben einfach diese Spieler nicht. Das ist seit langem bekannt. Also vor allem weniger Innenverteidigung, sondern vor allem auf den Außenpositionen. Vor dem Hintergrund muss man vielleicht auch verstehen, dass dann Hansi Flick, was viele nicht verstanden haben, was ich auch im Prinzip nicht richtig fand, ein Kimmich plötzlich auf diese Position dort setzt, der eigentlich als Sechser viel besser ist. Im Sturm ruhten unsere Hoffnungen jetzt auf Füllkrug, der auch schon 28 misst, bald 29 wird, bei der nächsten WM 32 ist. Ein Spätentwickler, ein Newcomer in der Nationalmannschaft. Also die Probleme, die damals diagnostiziert wurden, die existieren heute unverändert. Aber es war auch nicht absehbar, dass sich das innerhalb von 3 bis 4 Jahren abstellen lässt.
Dazu kommt, dass der Mannschaft vorgeworfen wird, nicht effektiv zu sein, auch zu brav, zu lieb, vielleicht sogar auch zu zerrissen. Eine WM-Stimmung kam auch nicht auf, Vorbereitungszeit gab es auch nicht. Also war doch eigentlich alles zum Scheitern verurteilt oder ist das eine faule Ausrede?
Nein, eine faule Ausrede ist das nicht, was der Mannschaft sicherlich fehlt, wenn ich das mal so mit 2014 vergleiche. Da hatten wir mit Groß, mit Lahm, mit Khedira, mit Hummels, mit Neuer natürlich. Da hatten wir mit Thomas Müller hatten wir 5, 6 Spieler, die auf dem Zenit ihres Könnens waren und die breite Schulter hatten, die Verantwortung übernehmen konnten. Jetzt hat man manchmal den Eindruck, das lastet alles auf den Schultern von Kimmich und von Goretzka. Und Goretzka hat ja auch nicht immer und ständig gespielt. Das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zu der Elf, die wir 2014 hatten. Und wir hatten da in der Spitze mehr Qualität, heute immer mehr Qualität in der Breite. Was jetzt die Mentalität, Einstellung, Gier und so weiter anbelangt, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Das ist so ein bisschen auch, ich nenne es mir immer Küchenpsychologie. Wir würden ja bei keiner anderen Sportart auf sowas kommen. Also wenn jetzt ein Favorit im 100-Meter-Lauf Olympiade nur als Sechster durchs Ziel geht, würde keiner auf die Idee kommen, dass es an der Einstellung gemangelt hätte bei ihm oder an der Mentalität. Diese Mentalitätsdiskussion kommt immer dann auf, wenn man nicht akzeptieren will, dass im Fußball vielleicht auch vieles Zufall und Glück ist und Tagesform und man vielleicht auch fachlich nicht in der Lage dazu ist, die Dinge genau zu erklären, nicht genug in die Tiefe reingeht. Stichwort eben halt Ausbildung und was hat die Ausbildung in den letzten Jahren gebracht. Also ich bin da mal ein bisschen vorsichtig. Was man sicherlich sagen kann, es gab nicht so viele Spieler mit breiten Schultern, mit ja, die sich auf dem Zenit ihres Könnens befanden, die eine Mannschaft durch schwierige Situationen tragen konnten. Ich muss aber auch mal eins sagen, wenn die Spanier noch den Ausgleich gegen Japan erzielt hätten, dann wäre, glaube ich, der Sound der Erzählung ein komplett anderer, als im Augenblick ist. Dann würde man betonen, dass diese Mannschaft 2-mal einen Rückstand aufgeholt hat, der sich als nervenstark erwiesen hat nach diesem Auftaktdebakel gegen Japan, wo klar war, das nächste Spiel ist ja gegen Spanien, ist eigentlich schon ein Finale. Da haben ja schon viele das Ausscheiden erwartet gegen Spanien. Das war aber gar nicht so. Und dieses Spiel wurde im Nachhinein als ziemlich gut bewertet. Also ein bisschen ist auch das, was wir im Augenblick erzählen, von einem ganz anderen Spiel bei der WM abhängig, nämlich von dem Spiel der Spanier gegen Japan.
Also wollen Sie sagen im Grunde, Herr Schulze-Marmeling, dass es alles gar nicht so schlimm aussieht, dass die Geschichte nur jetzt anders gedeutet wird, weil sie eben kein Happy End hatte?
Ja, es sieht natürlich nicht gut aus. Wie gesagt, wir haben Defizite, da muss man aber, müssen wir mal, werden wir sicherlich noch kommen, zu diskutieren, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Defizite, die wir haben, dass wir keinen Neuner haben, dass wir keine flinken Außenstürmer haben, dass wir keine guten Außenverteidiger haben, etc. Mir ist der Ansatz einfach zu einfach, dass alles jetzt immer nur auf den Trainer fokussiert wird. Der hat natürlich Fehler begangen. Also ich hätte Herrn Thomas Müller nicht festgehalten. Den wollte Jogi Löw ja schon auf der WM 2018 aussortieren, hat es ja auch erstmal gemacht. Da gab es ein Riesengeschrei in der deutschen Fußballgemeinde. Ich hätte das mit Kimmich, Goretzka auch anders gelöst. Gut, aber er wird sich auch irgendwas dabei gedacht haben. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Da ist natürlich, das war nicht perfekt, aber meine Erwartungen waren von vornherein gering. Ich glaube aber, wenn die Mannschaft die Vorrunde überstanden hätte, also wenn Spanien eben diesen Ausgleich geschossen hätte gegen Japan oder das eine Tor der Japaner nicht gegeben worden wäre, dass sie dann möglicherweise in Lauf gekommen wäre und dann hätte ich, es ist ja ein Turnier, da gewinnt nicht immer der Beste, dann hätte ich ihr schon zugetraut, dass es bis ins Viertelfinale schafft, vielleicht sogar ins Halbfinale.
Sie haben das Spiel gegen Spanien erwähnt. Viele haben danach gesagt, dass die deutsche Mannschaft durchaus individuelle Spieler mit hohen Qualitäten auf hohem Niveau hat, dass sie durchaus es verdienen würde, ins Viertelfinale zu kommen. Es war eins der besten Spiele bislang bei dieser WM, kann man das so sagen. Nur dann ist die Frage, wer hätte diese Mannschaft in ein erfolgreiches System und ein engagiertes Team gießen müssen? Doch am meisten der Bundestrainer, der dann die Verantwortung übernehmen muss.
Natürlich hat Hansi Flick eine Verantwortung dafür, wie es dann ausgegangen ist. Ich denke, das sieht er selber auch, dass er da Fehler begangen hat. Das wird man sicherlich auch aufarbeiten. Aber die individuelle Klasse im Team, wir haben diese individuelle Klasse aber nicht ausbalanciert. Man kann nicht sagen, dass wir die in allen Mannschaftsteilen haben, dass wir die in allen Himmelsrichtungen haben in dieser Mannschaft. Also die Balance stimmt dann in dieser Mannschaft auch einfach nicht. Das wird dann extrem schwierig, wenn ich dann auch nicht mal die Chance habe, mich groß einzuspielen da vor einem Turnier. Und ich finde eine Statistik sehr interessant, das ist diese Sache mit dem Peking, dass Deutschland in der Vorrunde die Mannschaft war, die mit Abstand die meisten Chancen herausgespielt hat. So, und jetzt überlegen wir uns mal, dass der eine Schuss von Musiala vielleicht nicht an Innenpfosten gegangen wäre, sondern einen Zentimeter weiter links oder rechts, ich weiß mal genau, welcher Pfosten es war, dann hätte die Geschichte schon wieder ganz völlig anders ausgesehen und wir würden anders darüber zählen. Und das fehlt mir so im Augenblick in der Diskussion, dass wir relativ wenig Interesse daran haben, so kommt es mir jedenfalls vor, zu gucken, also was tut sich eigentlich in der Tiefe? Wir erleben diesen Prozess ja eigentlich schon seit 2014. Und bestimmte Entwicklungen sind damals schon von Löw und auch von Hansi Flick angemahnt worden. Da hat aber keiner so richtig hingehört. Das hat auch keinen so richtig interessiert. Da hat man nur gesagt, man ist so eine Bombentruppe und jetzt sind sie Weltmeister geworden und jetzt werden sie Europameister und so weiter und so fort. Und in Russland verteidigen sie da ihren Titel, ohne zu schauen, dass es Defizite gab und natürlich auch noch gibt, die bereits im Moment des Triumphes von Rio von 2014 ersichtlich war. Und da müsste sich die Debatte, finde ich, so ein bisschen mehr verschieben, als sich immer nur auf diese handelnden Personen zu fokussieren.
Eine handelnde Person müssen wir aber trotzdem noch erwähnen, Oliver Bierhoff nämlich, als Manager bzw. Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft. Er ist für viele jetzt das Sinnbild für die Abgehobenheit der DFB-Elf und auch für das verkorkste Image. Zu Recht Ihrer Meinung nach?
Ja, das finde ich so ein bisschen schwierig, weil Bierhoff das, glaube ich, selber durch sein ganzes Erscheinungsbild ein bisschen verkörpert. Also das war aber schon als Spieler so. Der Spieler Bierhoff, der war auch nicht besonders wohlgelitten. Ich habe irgendwo gelesen, der DFB müsse sich wieder aufs Kerngeschäft konzentrieren, den Sport. Das kann man nun Bierhoff wirklich nicht vorwerfen, weil er hat diese Akademie angestoßen gegen innere Widerstände im Verband, war entscheidend beteiligt an der ganzen Diskussion um eine gemeinsame Spielphilosophie, eine neue Ausbildungsphilosophie etc. Und dann kommt mal diese Geschichte mit diesem komischen Etikett, die Mannschaft. Ja, ich finde das komisch, aber ich finde genauso blöd und komisch beim BVB echte Liebe oder bei den Bayern Mir San Mir. Finde ich auch nicht besonders originell, erwärmt auch nicht mein Herz. Ich glaube, was Bierhoff gemacht hat und was nicht gut ankam und ist, er hat gesehen, die Nationalmannschaft steht in einem Kampf um Ressourcen mit den, ich nenne es mal, den Stadtstaaten im europäischen Fußball, in Deutschland eben mit Bayern München und mit Borussia Dortmund und so weiter und so fort. Und das hat ihn, glaube ich, dazu getrieben, dieses Produkt Nationalmannschaft mehr zu kommerzialisieren. Also er hat eigentlich nichts anderes gemacht, als dass das Vereinsmanager machen. Bloß bei der Nationalmannschaft mögen das die Leute offensichtlich nicht. Die Nationalmannschaft soll doch noch so ein bisschen so bleiben, wie der Fußball früher war. Das ist so mein Eindruck. Ich würde an seiner Stelle jetzt zurücktreten, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Egal, was er jetzt machen wird, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, für viele ist er der Sündenbock und wird auch der Sündenbock bleiben. Und viele werden sich nicht damit zufrieden geben, wenn nicht diese personelle Konsequenz gezogen wird. Weil Flick wird, denke ich, als Trainer bleiben, allein schon aufgrund der Tatsache, dass nur noch anderthalb Jahre sind bis zur Europameisterschaft.
Aber wäre es denn auch richtig, tatsächlich inhaltlich aus Ihrer Sicht, wenn er die Verantwortung übernehmen würde? Oder wäre er, so klingt es ein bisschen bei Ihnen raus, auch ein Stück weit ein Bauernopfer? Denn auch Oliver Bierhoff hat ja Fehler gemacht.
Natürlich ist er auch ein Bauernopfer und hat bestimmte Sachen vielleicht auch falsch eingeschätzt. Da sehe ich auch, bloß er gehörte zu den Leuten, die wirklich seit 2014 spätestens bestimmte Probleme immer wieder angesprochen haben, die aber nicht so richtig interessiert haben, nämlich auch dieses Ausbildungsproblem halt. Und jetzt höre ich, dass Aki Watzke in dieser Position jetzt intronisiert werden soll. Quasi, also Bierhoff soll sich nur noch um die Akademie, glaube ich, kümmern und Aki Watzke soll eben halt diesen Job Nationalmannschaft übernehmen. Das finde ich insofern ganz interessant und vielleicht ist das auch richtig so, weil für den Zustand der Nationalmannschaft ist auch die Bundesliga verantwortlich. Mhm. Die Bundesliga muss auch mal kritisieren, was machen wir eigentlich unseren Leistungszentren? Ist unsere Ausbildung eigentlich wirklich so gut, wie wir behaupten? Wenn ich die jungen Spieler, die bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren für Furore gesorgt haben, oder Sancho war oder Bellingham war, von Mokoko mal abgesehen, waren alles Spieler, die bei anderen Vereinen ausgebildet wurden, die in Frankreich oder in England ausgebildet wurden. Also ich habe meinen Eindruck, dass die Nachwuchspolitik der Bundesligisten primär in einem großartigen globalen Scouting besteht, dort Talente möglichst schnell zu entdecken und dann nach Deutschland zu importieren, im A-Jugendalter oder vielleicht auch erst im ersten Seniorenalter. Aber das hat ja nichts irgendwie mit Nachwuchspolitik und mit Ausbildung zu tun. Und insofern, wenn da jetzt jemand aus der Bundesliga mal verantwortlich ist für die Nationalmannschaft, dann verändert sich vielleicht auch dessen Blickwinkel. Und dann ist das irgendwie okay. Warum soll jemand wie Bierhoff, der gar nichts in der Bundesliga zu tun hat, dann immer mit den Konsequenzen leben müssen?
Wobei das für mich auch ein kleines Geschmäckle hat, weil Hans-Joachim Watzke von den Dortmundern natürlich auch immer derjenige war, der viel an Oliver Bierhoff herumkritisiert hat und jetzt genau profitieren könnte.
Das ist richtig, aber dann ist er eben halt in der Verantwortung, da muss er sich daran messen lassen und dann muss er mit diesem ganzen Problem, dem Bierhoff jetzt immer behaftet, also ein Bundestrainer behaftet ist, da muss er sich selber dann auch mal so ein bisschen dort in Frage stellen. Hm. Aber es ist insofern konsequent, diese Profivereine, darunter hatte das Image, die bedeutende Nationalmannschaft ja auch gelitten, diese Profivereine sind ja immer wichtiger geworden. Das sind so, also große Vereine wie Bayern, wie die Clubs aus Manchester, wie Liverpool, Turin, auch die Dortmunder sind mehr oder weniger so Art Stadtstaaten im europäischen Fußball, die eigentlich mehr Macht haben als so ein Verband. Und von da aus ist es irgendwie dann, die Nationalmannschaft rekrutiert sich ja nun nur aus Spielern aus diesem Verein. Ist es dann auch konsequent, wenn jemand aus diesem Milieu dann auch die Verantwortung übernimmt für die Nationalmannschaft dort?
Hm. Die Nationalmannschaft, die war ja schon einmal in einer ähnlichen Krise, zuletzt 2002. Danach wurden eben die Nachwuchsleistungszentren entwickelt. Der WM-Titel folgte 2014. Was könnte denn jetzt Ihrer Meinung nach noch ein zusätzlicher Katalysator für die DFB-Mannschaft sein? Sie haben die DFB-Akademie schon angesprochen in Frankfurt, aber die wird ja auf dem Weg zur EM 2024 jetzt nicht in den nächsten anderthalb Jahren tatsächlich so viel Erfolg in Kürze bringen können.
Nein, kurzfristig wird sich da wenig verändern. Es sind ja nur noch anderthalb Jahre bis zu M. Ich halte aber, was das aktuelle Spielerpotenzial anbelangt, da halte ich es schon für möglich, das wäre auch bei dieser WM möglich gewesen, ist dann halt leider nicht so gekommen, dass man bei einem Turnier auch reüssieren kann. Ob das jetzt das Halbfinale ist oder das Finale, ich weiß es nicht. Aber dass man, wenn man es schafft, einen gewissen Teamgeist herzustellen, dazu noch das Turnier im eigenen Land, eine gewisse Euphorie, um diese Mannschaft zu entfalten, dass sie dann schon auch über ihre Verhältnisse spielen kann. Das war bei 2006 ja auch so. Die Mannschaft von 2006 war ja vom Niveau doch deutlich entfernt von dem, was dann 2014 dem Bundestrainer zur Verfügung stand. Und wie gesagt, es sind Turniere, es sind keine Meisterschaften. Da gewinnt nicht immer der Beste. Da halte ich schon ein zumindest besseres Abschneiden, als wir jetzt bei der WM hatten, für möglich.
Wer sollte derjenige sein, der die von Ihnen jetzt gerade geforderten Lösungen liefert und Lösungsansätze? Der Sportdirektor, würde die Installation eines Sportdirektors, die ja jetzt auch gefordert wird, die Lösung sein?
ist schwierig. Die Frage ist ja auch, welche Autorität hat dann so ein Sportdirektor wirklich? Ich kenne den DFB ja auch ein bisschen jetzt aus der Perspektive des Amateurfußballs. Und wenn jetzt im DFB ein neues Ausbildungskonzept beschlossen wird und man auch die Trainerausbildung danach ausrichtet, wobei da glaube ich auch nicht nur glückliche, vernünftige Sachen beschlossen worden sind in den letzten Jahren, dann heißt das noch lange nicht, dass es unten irgendwo ankommt. Also der Normalzustand im Amateurverein ist ja so, dass jeder eigentlich das macht, was er will. Schon im Amateurverein ist die Funktion eines Sportdirektors extrem schwierig zu leben. Also von da aus bin ich so ein bisschen skeptisch, was ein solcher dann bewirken kann. Ich würde das nicht ablehnen, diese Funktion, diese Position. Aber dass das jetzt alleine Hals bringt, ist das bezweifle ich auch. Ich finde einfach wichtig, dass wir auch jetzt mal schauen, was ist in den NLZs eigentlich irgendwie so schief gelaufen. Wir haben ja auf bestimmten Positionen im Fußball haben wir auch durchaus ein Überangebot, was beispielsweise Mittelfeldspieler anbelangt oder zentrumsorientierte Spieler anbelangt, jetzt abgesehen jetzt von dem berühmten Neuner dort. Und das hat einfach auch was damit zu tun, dass wir so im Zuge der großen Erfolge des FC Barcelonas, das so zum Muster wurde, was man kopieren wollte. Kurze Ballzeiten, präzises Passspiel, den Gegner müde spielen, aus den Positionen spielen etc., alles schön und gut. Dabei immer übersehen haben, dass der FC Barcelona auch aus einem Messi besteht, der dann aus diesem Modus mal rausgeht und ins 1:1 geht etc. Und ich kenne das selber als Jugendtrainer, wenn das so Trend ist, dann forderst du die Jugendlichen auf, den Ball möglichst schnell abzugeben, bitte nicht ins Dribbling reinzugehen und so weiter und so fort. Und der zweite Punkt war der, dass wir immer in taktischer Hinsicht ein Defizit hatten gegenüber anderen Ländern. Und da habe ich auch bei Jugendtrainern in den letzten Jahren so beobachtet, dass sie das so ein bisschen dann auch übertrieben dann mit der taktischen Erziehung manchmal, auf Kosten dann auch der Technik. Und zu viel Taktik kann auch bedeuten, dass ein Spieler sich zu sicher fühlt in einem System und gar nicht mehr den Mut aufbringt, das Spiel mal individuell zu gestalten, aus diesem System irgendwie auszubrechen, sondern man verlässt sich auf dieses System und auf dem, wer links und rechts von einem steht. Und das müssen wir, glaube ich, aufbrechen. Da gibt es auch gute Ideen und gute Ansätze dazu. Ich fand interessant ein Interview, was ich neulich gelesen habe, mit Thomas Broich, der für solche Sachen jetzt bei Hertha BSC auch verantwortlich ist. Aber das dauert natürlich.